Willkommen zurück beim namenlosen Manga-Cast. Ich bin Simon und nach dem Intro erzähle ich euch, was ich mir für die Folge überlegt habe. Make me shut up and kiss me. Make me shut up and kiss me. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Eigentlich wollte ich in dieser Folge meine aktuell liebsten Self-PublisherInnen vorstellen und dann ist mir die Comic-Con dazwischen gekommen und ich dachte mir, nehme ich doch eine kleine Con-Folge auf, bevor die ganzen Erinnerungen wieder getrübt sind und romantisiert und verbessert. Dann gibt es heute die harte Wahrheit, die gar nicht so hart ist, denn es war eine tolle Convention, was soll ich sagen. Und natürlich gibt es auch wieder ein Gelesen-Update. Mal schauen, wie lang das dann letztendlich wird, denn so viel gelesen habe ich gar nicht. Und zwar nicht, weil ich keine Zeit gehabt hätte. Ich habe ja jetzt super viel Zeit. Ich habe es geschafft, mich in die Selbstständigkeit zu retten. Und mein Zeitmanagement ist total für die Tonne, denn ich sage grundsätzlich ja und hier und jetzt, sobald mich irgendein Freund oder eine Freundin auffordert, irgendwas zu tun. Ich liebe es. Ich liebe mein neues, ausgeplantes, verbuchtes Selbst. Es ist herrlich. Aber ja, Hobbys bleiben da natürlich ein bisschen auf der Strecke oder beziehungsweise die Hobbys, die man alleine ausüben muss, die bleiben da ein bisschen auf der Strecke. Aber ich will mich gar nicht beschweren, es ist wirklich toll. So, jetzt aber zum Gelesen-Update. Und hier möchte ich erstmal ein kleines Update geben zu My Magic Fridays. Ich hatte ja schon mal in einer anderen Folge erwähnt, dass ich die Reihe begonnen habe. Zum zweiten Mal jetzt. Ich habe es vor Ewigkeiten schon mal angefangen und es konnte mich irgendwie nicht begeistern. Ich fand es merkwürdig, ich fand es unangenehm und irgendwie auch ein bisschen uninteressant, wenn ich ehrlich bin. Und auf der Suche nach einer Reihe für einen Buddy Read haben eine ganz tolle Person, eine tolle geduldige Person, bei der ich mich tausendmal bedanken muss für die Geduld, die er mit mir hatte beim gemeinsamen Lesen. Ja, wir haben uns dann darauf geeinigt und ich bin irgendwie von so einem kleinen Trashfest ausgegangen. Dachte, im schlimmsten Fall unterhält's mich einfach nur auf diese trashige Art und Weise gut. Und letztendlich bin ich ja jetzt in meiner neuen 23.000. Shoujo-Ära angekommen. Ich komme ja immer wieder dahin zurück mit kurzen Unterbrechungen. Und es war wohl der richtige Moment, denn ich hatte quasi Dauerherzklopfen und Herzflimmern und Gänsehaut und es war teilweise auch richtig knisternd zwischen den beiden. Aber erst nochmal ganz kurz zum Inhalt. In My Magic Fridays geht es um eine 16-jährige Schülerin, ich glaube sie ist 16, die sich leider in ihren Nachhilfeschüler, der noch zur Grundschule geht, verliebt. Und zufällig ist das auch noch ihr Cousin. Also es gibt massive Hindernisse, die sich dieser jugendlichen, unschuldigen Liebe entgegenstellen. Und es sollte nicht funktionieren. Aber für mich hat es dann leider doch funktioniert. Langsam glaube ich fast ein bisschen, dass mir diese Brise Inzucht und Inzest im Manga, dass die mir so diese gewisse Würze verleiht, die ich bei manchen Reihen brauche. Ich liebe ja auch Angel Sanctuary total und diverse andere Reihen, in denen das Thema vorkommt. Vielleicht ist das genau die verbotene Liebe, die im Vergleich zu langweiligen Age Gaps oder Homosexualität noch nicht so ausgelutscht ist. Vielleicht brauche ich diesen neuen Thrill und diesen neuen Kick und ja, okay, nee, und diese Moral Dose, dieses Moralfass will ich jetzt hier auch gar nicht aufmachen. Das war eigentlich einfach nur blödes Gelaber von mir. Jedenfalls hat mich My Magic Fridays wirklich gut unterhalten und ich fand die Beziehung der beiden sehr schön. Ich fand die sehr jugendlich, sehr frisch, sehr unschuldig teilweise. Gegen Ende hat sich da so eine körperliche Ebene noch mit eingeschlichen, die mich dann aber tatsächlich gestört hat, nicht weil es an sich eine körperliche Ebene erreicht hat, die Geschichte, sondern weil es dann doch einfach übergriffig wurde. Und das unterhält mich dann halt einfach nicht mehr. Da wurde dann aber letztendlich auch gar nicht so groß drauf rumgeritten. Leider wurde es nicht mehr irgendwie kritisch thematisiert. Es wurde dann einfach vergessen. Es war ein Mittel, um Drama zu schaffen. Bisschen schwierig. Aber gut, man ist dann zügig weiter fortgeschritten in der Geschichte und hat gar nicht mehr so groß dran zurückgedacht. Und tatsächlich hat mich an der Geschichte vor allem das Ende begeistert. Also ich habe jetzt vor 2 Stunden den Band erst beendet. Das ist noch ganz frisch. Die ganzen Emotionen sind noch ganz klar da. Ich werde jetzt gar nicht so intensiv spoilern, falls irgendjemand My Magic Fridays noch lesen möchte. Ich versuche es so vage wie möglich zu halten. Ich kann nur sagen, wer mit Arina Tanemura bisher, so wie ich zum Beispiel, immer diese komplett zu Ende gedachten Traumhochzeit-Kitsch-Enden in Verbindung gebracht hat, der wird hier sehr positiv überrascht werden. Also es gab einige Reihen von Arina Tanemura, die ich gelesen habe, da war wirklich jede Person, jeder Nebencharakter war bis zum Ende hin zwangsverheiratet, damit wir auch wirklich für jeden ein Happy End sehen und glücklich sein können. Und hier hat sich das eher so angefühlt, als wäre jetzt ein Lebensabschnitt dieser jungen Menschen zu Ende und der nächste Lebensabschnitt beginnt und wir wissen nicht, was der mit sich bringt, aber wir sehen dem Ganzen sehr positiv entgegen. So wie die Charaktere, und das hat sich irgendwie schön angefühlt. Das fand ich toll, das fand ich rund. Ja, ich glaube, ich muss noch eine weitere Tanemura-Reihe lesen. Also falls ihr irgendwas empfehlen könnt, schreibt mich gerne an. Dann habe ich eine andere Reihe von Iyosaki Saka gelesen, komplett, und zwar Strobe Edge. Und ich hatte ja, glaube ich, schon in der letzten oder vorletzten Folge von Blue Spring Ride gesprochen und gesagt, dass sich das Ganze sehr sanft und irgendwie auch so ein bisschen unspektakulär gelesen hat. Also ich fand es schön und ich fand es anscheinend auch gut genug, dass es mich bis zum Ende hin unterhalten hat und die Reihe darf bleiben, das hatte ich ja gesagt. Aber irgendwie hat mir auch so ein bisschen das gewisse Etwas gefehlt. Und dieses gewisse Etwas hatte Strobe Edge zu bieten. Und nein, es war keine Inzucht. Es war eine Art Comedy mit dabei, die das Ganze einfach unterhaltsamer und kurzweiliger gemacht hat. Es wurde nicht kapitellang über ein und denselben Sachverhalt nachgedacht, sondern die Charaktere, die standen ständig in Interaktion, die haben die Handlung vorangetrieben, die haben sich geholfen, die haben sich unterstützt. Dieses ganze Dreiecksgespann, das hat sich irgendwie für mich natürlicher angefühlt. Und ich wusste auch bis zum Schluss ehrlich gesagt nicht, für wen sie sich entscheiden wird oder für wen sie sich entscheiden soll. Ich wäre einfach mit allem zufrieden gewesen. Und genau so war es. Es war eine kurzweilige, lustige, romantische, spaßige Geschichte, die einfach wie die nächste Entwicklungsstufe von Blue Spring Ride sich angefühlt hat. Schlecht formuliert, ihr wisst, was ich meine. Also es gab schon starke Parallelen in meinen Augen. Teilweise wurden auch Szenen fast 1:1 übernommen. In Blue Spring Ride sagt ja der blonde männliche Love Interest zu ihr, komm mit mir zusammen, ich werde dafür sorgen, dass du deine Gefühle für den anderen vergisst. Und genau dieselbe Szene hatten wir dann auch in Strobe Edge. Und da war dann auch kurz der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, hier steige ich dann vielleicht doch aus. Mir wurde ja schon öfter gesagt, dass ihre Sachen sich alle sehr ähnlich lesen und sich sehr ähnlich anfühlen. Damit kann ich prinzipiell leben, aber wenn es dann doch so ähnlich ist, dann, ich weiß nicht, dann kann man damit ein Problem haben. Aber letztendlich wurde das ganz anders gelöst und hat zu ganz anderen Ergebnissen geführt. Und ich war auch von der Protagonistin viel, viel stärker beeindruckt. Sie war auf der einen Seite unheimlich naiv, nicht frustrierend naiv, sondern unterhaltsam lustig naiv. Und trotzdem war sie voller Tatendrang und hatte Meinungen und stand zu ihren Entscheidungen, die sie klar vertreten und formulieren konnte. Also Strobe Edge fand ich wirklich toll. Und jetzt bin ich tatsächlich noch gewillter, eine weitere Reihe von Iyosaki Saka zu lesen. So, was habe ich denn noch gelesen? Es war auf jeden Fall mehr als zuvor gedacht und mehr als ich angeteasert habe vorhin. Vor lauter schlechtem Zeitmanagement habe ich mir nämlich seit Ewigkeiten mal wieder keine Gedanken zu dieser Folge gemacht und dachte einfach nur, ich werde über die Comic-Con reden, ich setze mich hin und ich werde ganz frisch aus meinem Gedächtnis drauf losblubbern. Ja, aber es war auf jeden Fall doch mehr Gelesenes, als ich zuvor gedacht habe. Ich habe nämlich auch eine Reihe begonnen, von der ich zuvor wirklich großen Abstand gehalten habe. Es geht um The Demon Prince. Und das habe ich bisher immer gemieden, weil es mir zu nah an Kamisama Kiss dran war. Zumindest von der Prämisse her und auch so ein bisschen von der Optik. Hier geht es um eine Schülerin, eine verwaiste Schülerin, die ein Anwesen ihrer Eltern erbt. Und in diesem Anwesen leben Yokai. Und dieses Anwesen stellt die Bindestelle oder das Bindeglied zwischen unserer Welt und der anderen Welt, der übernatürlichen Welt dar. Und in diesem Haus lebt auch ein Geschöpf, das aussieht wie ein Fuchs-Yokai. Und dieses Geschöpf, nicht der, dieses Geschöpf ist der Wächter dieser Pforte. Und ich glaube, mehr muss ich dazu auch nicht sagen. Ich glaube, ihr könnt nachvollziehen, wo man die Parallelen zu Kamisama Kiss ziehen kann. Also die Charaktere sahen für mich auf den ersten Blick recht ähnlich aus. Dieses ganze Ding mit dem geerbten Haus und dem Fuchs-Yokai, der darin lebt, hat sich alles einfach zu ähnlich angefühlt. Und Kamisama Kiss ist wirklich eine meiner absoluten Herzensreihen. Und warum soll ich denn eine andere Version lesen, die mich definitiv nicht so sehr berühren wird? Das war mein Gedanke. Ob der jetzt begründet ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Letztendlich wurde die Reihe dann aber zu einem sehr, sehr guten Preis angeboten und ich dachte mir, hopp, wie du es drehst und wendest, du kommst immer wieder auf diese Reihe zurück und du brauchst einfach mehr Yokai in deinem Leben. Das ist so ein Grundbedürfnis, das kannst du nicht mehr verleugnen. Ich kann mir vorstellen, dass es einige gibt, die ähnlich empfinden wie ich. Insofern habe ich mir die Reihe dann halt gekauft und habe dann angefangen und habe mich dann auch mit jedem Band mehr verliebt. Also erstens in die Optik, die ist ja wirklich atemberaubend schön. Ich habe den Band aufgeschlagen, habe die erste Farbseite gesehen und dachte, ich bin in das schönste Otome-Game geplumpst, das ich jemals spielen durfte. Denn natürlich lebt in diesem Haus nicht nur dieses Fuchs-Yokai-ähnliche Götter-Wächter-Wesen, sondern auch noch seine zwei Diener, seine zwei Anhänger, seine zwei Begleiter. Und es tauchen auch immer mal wieder andere menschenähnliche oder männerähnliche Yokai auf, die dem Ganzen mal positiv gegenüberstehen und mal böse gesonnen sind. Und ach, es ist einfach traumhaft schön. Ich komme aus dem Betrachten der Seiten gar nicht raus, wenn ich das lese. Und ich will auch nie, dass die Bände enden, weil ich es einfach gerne anschaue und weil ich die ganze Atmosphäre, die durch die Zeichnungen kreiert werden, die finde ich so packend und so mitreißend. Es hat tatsächlich ein kleines bisschen gedauert, bis ich reingefunden habe in die Geschichte, weil das Ganze sehr episodisch startet. Also wirklich jedes Kapitel erzählt eine kleine Geschichte, die auch fast immer darauf hinausläuft, dass unsere Protagonistin gerettet werden muss. Denn dieses Haus hat viele Geheimnisse zu bieten. Es hat unzählige Türen und Korridore und hinter allem lauert ein Geheimnis. Und diese Geheimnisse sind meistens recht gefährlich und irgendwie lernt sie nicht daraus, dass man diese Türen einfach nicht öffnen soll. Und es hat mich so 3, 4, 5 Kapitel gut unterhalten und ab dem 6. Kapitel habe ich mir dann ein bisschen mehr Grips von ihr gewünscht, aber da wurde dann auch recht schnell eine übergeordnete Handlung klar, die jetzt auch echt gut an Fahrt aufgenommen hat. Die Charaktere werden immer greifbarer. Dieses ganze Gefüge, diese ganze Wohngemeinschaft, die ist so herzlich und so schön und die stehen alle füreinander ein und die tragen die Last und die Schuld voneinander so schön. Und ich will jetzt nicht diesen übergroßen, übermächtigen Fruits Basket-Vergleich ziehen, aber ich mache es jetzt doch. Also es hat mich auch schon ein bisschen daran erinnert. Also man kann es tatsächlich nicht vergleichen, weil es nicht so tief geht. Es legt die Schwerpunkte deutlich anders. Aber ich kann mir vorstellen, dass wenn einem Fruits Basket gefallen hat oder auch Kamisama Kiss, dass man dann zumindest nicht total abgeturnt sein wird von The Demon Prince. Und ich glaube, einige Bände von der Reihe sind jetzt schon vergriffen. Schwärmen muss ich aber trotzdem und kann es auch ruhigen Gewissens, weil demnächst ein Anime startet. Und ich habe schon den Trailer gesehen und der passt für mich genau zu der Stimmung, die die Manga kreieren beim Lesen. Also ich freue mich wie verrückt auf diesen Anime und ich werde Woche für Woche vor dem Fernseher kleben, wie damals noch in der Schulzeit und werde diese neuen Folgen dieses hoffentlich sehr guten Animes schauen. Und ich bin auch wirklich stolz auf mich, denn ich habe mir trotz großer Euphorie noch keine weiteren Manga dieser Mangaka gekauft. Vielleicht sollte ich so eine Extra-Rubrik einführen in dem Podcast. Käufe, die ich nicht getätigt habe. Von was konnte ich mich alles abhalten? Also diese Folge kann ich erwähnen, dass ich sämtliche andere Reihen dieser Mangaka bisher nicht gekauft habe. Und nein, es lag natürlich nicht daran, dass die total vergriffen sind und man einfach überhaupt nicht mehr drankommt. Nein, es lag an meiner Willenskraft. Und meine Willenskraft alleine hat leider für die nächste Reihe nicht gereicht, denn ich dachte, ich habe jetzt Zeit, mein Gehirn kann sich langsam vom Dauerstress der letzten anderthalb Jahre erholen. Ich bin bereit für das Großprojekt namens Our Miracle. Ich habe schon im Vorfeld gehört, dass die Reihe berühmt-berüchtigt für ihre Komplexität ist und für ihren Umfang und für die ganzen Charaktere und Charakterverstrickungen. Und irgendwie dachte ich, dass jetzt der richtige Zeitpunkt dafür gekommen wäre. Und ob dem so war oder nicht, erfahrt ihr gleich. Jetzt gibt's erstmal ganz kurz eine inhaltliche Zusammenfassung des Ganzen. Also es spielt in unserer Zeit, in unserer Welt, in Japan, und ein Schüler glaubt zu wissen oder weiß, dass er in einem früheren Leben eine Prinzessin mit magischen Fähigkeiten gewesen ist. Und diese magischen Fähigkeiten scheint er auch in seiner reinkarnierten Form zu besitzen. Und er spricht die Sprache der damaligen Zeit auch, kann auch schreiben in der Schrift der damaligen Zeit. Und anscheinend gibt es noch andere SchülerInnen an dieser Schule, die ein früheres Leben hatten und die Verbindungen zu ihm hatten früher, ob sie auf seiner Seite waren oder auf der Gegenseite, ist noch nicht so ganz klar. Ich kann nicht wirklich viel zu der Reihe sagen, auch inhaltlich, ihr merkt, ich stotter so ein bisschen, weil ich nach Band 3 aufgegeben habe. Es geht einfach noch nicht. Es geht noch nicht. Ich bin noch nicht da genug, um zwei Zeitebenen und 100.000 Charaktere zu handeln, die alle gar nicht so unterschiedlich aussehen und 50.000 Namen haben. Also ich glaube, es ist eine extrem gute Reihe und ich glaube, die wird mich echt unterhalten und die wird mich echt fordern und ich habe da richtig Bock drauf, aber ich glaube, ich brauche noch ein, zwei Monate, bis ich da so wirklich reinstürzen kann. Ich habe die Bände alle hier stehen, die Reihe läuft auch noch, ich glaube, es sind aktuell 21 Bände draußen. Egmont bringt die auch noch fleißig, ich glaube aber, es sind einige Bände schon vergriffen, also die scheint wohl nicht so gut zu laufen. Und wir wissen ja, wie diese Stiefkindereien behandelt werden. Ja, ich werde ein Update geben, wenn ich es irgendwann mal so bis Band 10 geschafft habe und immer noch sagen kann, ich habe den Durchblick. Vielleicht sollte ich Lesetagebuch führen. Vielleicht sollte ich Charakter, Beziehungsdiagramme und Zeitebenen und Zeitstrahlseiten anlegen in meinem Lesetagebuch, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, das ist so die Art Reihe, die sowas benötigt. Und ich glaube, dass die gut und gerne auch mit Angel Sanctuary mithalten kann, was Komplexität betrifft. Und ich liebe ja solche Herausforderungen. Aber mein Gehirn liebt es momentan einfach noch nicht. So, und damit wären wir jetzt auch am Ende des Leseupdates angekommen und starten mit dem winzig kleinen Con-Bericht zur Comic-Con 2023. Und die wäre für mich ja fast ins Wasser gefallen, denn wir hatten die Tickets zwar schon seit einer ganzen Weile, wir haben sie geschenkt bekommen und die Hunde waren auch eigentlich untergebracht, aber am Tag vor der Convention wurde dann die Freundin krank, die sich um unsere Hunde kümmern wollte und ja, Gott sei Dank hat sich dann meine Mutter angeboten, bei uns in der Wohnung Hundesitting zu machen. Die liebt ja unsere Hunde total und die hat sich auch gefreut, unseren Neuzugang Olga ein bisschen besser kennenzulernen. Ich muss das immer wieder sagen, ich liebe meine Shih Tzu-Hündin über alles. Ich bin so glücklich, sie gerettet zu haben. Ja, das haben wir dann aber alles irgendwie erst kurz vor knapp geregelt bekommen. Insofern war es irgendwie so ein bisschen Achterbahnfahrt der Gefühle. Und wir saßen dann samstagmorgens erleichtert und hundemüde im Auto, weil wir irgendwie dachten, wenn wir nur einen Tag auf der Convention sind, dann müssen wir natürlich auch so früh wie möglich da sein und dann müssen wir so früh wie möglich aufstehen. Und ja, mein Körper wollte es einfach gar nicht um 7 Uhr aufstehen. Ich wurde da aus der Tiefschlafphase gepflückt und habe das irgendwie 5 Stunden später immer noch nicht verarbeitet. Wie ein Leichnam über diese Convention geschoben worden. Ich glaube, meinem Mann ging es noch schlechter. Ja, so viel dazu. Und vor lauter Müdigkeit war ich dann auch erstmal von dieser neuen Aufteilung und Anordnung total überfordert, weil die letzten Jahre hat das alles in einer großen Halle stattgefunden. Alles, was angeboten wurde, hat in dieser Halle stattgefunden, außer Autogrammstunden und sowas. Das war dann ausgelagert, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Dieses Mal waren die ganzen Stände und Angebote auf 3 kleinere Hallen aufgeteilt. Und ich muss fast sagen, Gott sei Dank war für uns nur eine Halle wirklich interessant. Also wir haben uns größtenteils in Halle 8 aufgehalten. Ich glaube, es war Halle 4, Halle 6 und Halle 8. Die waren belegt. Wir waren größtenteils in Halle 8 und waren dort sehr glücklich mit dem Sammlereckenstand und mit den Self-PublisherInnen und mit dem ganzen schönen Cosplay-Angebot, das man dort sehen konnte. Und beim Erfreuen am Angebot ist es größtenteils auch geblieben. Ich habe mir ja gewisse Sparmaßnahmen auferlegt und davon war dann natürlich auch die Convention nicht ausgenommen. Es gab ein paar kleine Ausnahmen, ganz, ganz kleine, aber prinzipiell bin ich diesem Sparplan treu geblieben und ich bin da sehr stolz drauf. Und ja, war mal eine sehr konsumarme Erfahrung. Was jetzt aber nicht heißt, dass es nicht minder schön war. Mir ist nur aufgefallen, dass sich so eine gewisse Convention-Fatigue entwickelt hat. Ich habe jetzt dieses Jahr 3 Conventions besucht. Ich glaube, es waren auch 3 große. Ich würde jetzt mal die Comic-Con auch zu einer großen Convention dazu zählen. Ich habe halt nicht so die krassen Vergleiche. Aber ja, es waren die Dokumi, es war die Animagic und die Comic-Con Stuttgart. Und bei der Comic-Con war ich dann an einem Punkt, an dem das Ganze so ein bisschen das Besondere verloren hat. Es war dann halt schon wieder der Sammlereckenstand, den ich total großartig finde. Man bekommt Mängelexemplare zum Kilopreis, ja. Das ist eine super Sache. Ich will das nicht schlecht reden und ich habe da auch wirklich ein paar Schätze gefunden. Aber es hat nicht mehr so diesen Ausnahmezustand in mir ausgelöst und das fand ich ein bisschen schade und deswegen möchte ich es nächstes Jahr definitiv ruhiger angehen lassen und ich habe ja schon ein paar Pläne geschmiedet für nächstes Jahr. Die wandern alle in die Tonne. Nächstes Jahr steht die Animagic an und alles andere entscheide ich dann spontan, wenn ich wirklich in der Situation Lust drauf habe. Und wenn es da keine Tickets mehr gibt, dann habe ich halt einfach Pech gehabt. Aber ja. Kommen wir zum Sammlereckenstand. Da habe ich ein paar tolle Schätzchen gefunden. Zum Beispiel eine komplette Reihe von Kanan Minami. Die heißt Zu jung für die Liebe. Wahrscheinlich kennt sie jeder außer mir. Aber ich fand ja Atemlose Liebe so wundervoll, dramatisch, herzzerreißend, schön, glitzerisch. Ach, toll, mitreißend. Ich glaube, das ist eine Mangaka für mich. Ja, und dort gab es dann halt Zu jung für die Liebe, hat so eine Prämisse, wie ich sie jetzt in letzter Zeit schon häufiger gelesen habe, aber ich vertraue auf ihr Können, dass sie das ganz meisterhaft umsetzen wird. Und zwar wird da eine Schülerin von ihren Eltern mehr oder weniger zwangsverheiratet und dann sind diese beiden Menschen verheiratet und können sich erst dann ab dem Tag dieser Entscheidung kennen und vielleicht lieben lernen. Also es endet nicht mit der Hochzeit, sondern beginnt damit. Und ich bin mir sicher, dass sie zueinander finden werden. Ich glaube nicht, dass die Geschichte in einer Scheidung endet. Das wäre natürlich auch mal interessant. Aber ich freue mich auf das Herzklopfen und ich freue mich auf die Glitzerblasen auf jeder Seite und ich freue mich auf den Herzschmerz und das ganze Drama und es sind 5 Bände, was soll schief gehen. Ich halte euch auf dem Laufenden, wie es mir gefallen hat. Dann konnte ich noch einen weiteren Band von Requiem of the Rose King finden. Das ist so eine Reihe, die sammle ich mir gerade Stück für Stück gebraucht zusammen. Ich habe schon die ersten drei Bände gelesen. Ich glaube, dass es mir gefallen wird. Ich möchte sie definitiv am Stück lesen. Aber es eilt halt überhaupt nicht. Und immer wenn ich irgendwo ein Band sehr günstig finde, dann werde ich ihn mir kaufen. Was gab es noch? Von Lythtis oder wie auch immer die Reihe heißt, habe ich mir ein Band mitgenommen. Da bin ich auch schon länger dran interessiert. Das ist eine Reihe aus der Feder des Mangaka von Seraphic Feather. Ich glaube, die Reihe wurde nie beendet. Ich glaube, die wurde nach Band 2 abgebrochen. Ich weiß nicht, ob die nur in Deutschland abgebrochen wurde oder auch in Japan. Es ist wunderschön, es ist sehr fantastisch, es ist bestimmt auch wieder ein bisschen wir, wie Seraphic Feather. Es hat bestimmt auch diese philosophischen Ober-, Unter- oder Zwischentöne. Ich möchte einfach schauen, was der Mangaka noch kann, weil ich von Seraphic Feather so begeistert war. Und dann gab es auch noch einen Band von Arina Tanemura, und zwar Ion. Da habe ich mich so ein bisschen von dem Hype um diesen Hardcover-Band, der jetzt erschienen ist, anstecken lassen. Und den wollte ich mir natürlich aber nicht kaufen und habe mir dann die alte Edition am Sammlereckenstand gekauft. Und ich bin echt gespannt. Ich habe von einigen gehört, dass es ihr Lieblingswerk von Arina Tanemura sein soll. Ich kenne niemanden, der den Band ganz furchtbar schlecht findet. Also ja, ich werde ihn lesen. Bestimmt werde ich in der nächsten Podcast-Folge mehr dazu sagen können. Dann musste ich natürlich auch noch an den Stand von Manlin. Das ist ja auch so ein Verlag, von dem könnte ich wahrscheinlich jede Lizenz blind kaufen und es würde mir gefallen. Weil ich aber alles schon bestellt hatte, was sie im Angebot hatten. Es tat mir so leid. Ich hätte gern so viel gekauft an diesem Stand. Aber es musste dann auf jeden Fall ein Poster mit von Die Stadt der Freude. Die Reihe finde ich ja auch so toll. Die habe ich ja auch schon groß und breit vorgestellt. Kann sie immer nur wieder erwähnen. Die ist so träumerisch, albtraumhaft, doppelbödig, irgendwie auch so ein bisschen unheimlich, super schön gezeichnet. Wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen romantischer werden in den nächsten Bänden. Ja, auf jeden Fall habe ich ein Poster gebraucht und ich weiß nicht, wo ich es hinhängen werde, weil ich tatsächlich nirgendwo Poster aufhänge. Ich habe noch nie Poster aufgehängt, ich bin kein Postermensch, aber ich habe dieses Motiv einfach gebraucht. Ja, das hat mich sehr glücklich gemacht, dem Verlag auch nochmal sagen zu können, was für großartige Arbeit sie leisten. Jetzt verhaspel ich mich hier schon vor lauter Freude über diesen Verlag und konnte einfach mal Danke sagen dafür, dass sie so tolle Lizenzen zu uns rüberbringen. Ja, und danach ging es dann auch schon in die Künstlermeile. Und da bin ich ehrlich gesagt mit Scheuklappen durchgelaufen, weil ich wusste, wenn ich mich da jetzt wirklich anfange zu interessieren, dann sind alle guten Vorsätze, mit denen ich auf diese Convention gegangen bin, komplett für die Tonne. Die KünstlerInnenmeile ist für mich ganz gefährlich, weil es da so viel Interessantes gibt. Weil es da so viele Sachen gibt, an die man sonst eher nicht kommt, auf die man sonst eher nicht aufmerksam wird. Ich finde das immer so spannend. Das ist für mich immer das Herzstück jeder Convention. Ich habe mir nur an einem Stand was gekauft von einer Künstlerin, deren anderes Werk ich schon komplett besitze, und zwar von Jen. Und da hatte ich mir auf der Dokumi alle 6 Bände von Deep Sky gekauft. Das ist ja so eine Science-Fiction-Boys-Love-Geschichte über Sterne, die irgendwann menschliche Gestalt annehmen und durchs All düsen, und sie bekommen Aufgaben zugewiesen. Und es ist eine total schöne, melancholische, poetische Boys-Love-Geschichte, die ich immer wieder wärmstens empfehlen kann, wenn man was für melancholische, poetische, schöne, süße Boys-Love-Geschichten übrig hat. Und sie hat jetzt nochmal einen Einzelband beziehungsweise 2 Einzelbände, die irgendwie aufeinander aufbauen. Also es gibt eine Geschichte und dann gibt es noch einen Spin-Off-Band dazu. Ich würde es jetzt nicht eine Reihe nennen. Jedenfalls hat sie da was rausgebracht, 2 Bände über 2 chinesische Fabelwesen, die über Umwege zueinander finden. Drücken wir es mal so aus. Also es ist nie eine Frage, ob sie sich finden, sondern nur wann und wie. Das ist eine Kurzgeschichte. Es ist wieder super süß, und dieses ganze chinesische Setting Das gefällt mir momentan sowieso total gut, vielleicht durch den Grandmaster of Demonic Cultivation und jetzt auch Heaven's Official Blessing, so heißt es, glaube ich. Da habe ich mir jetzt heute den ersten Novelband gekauft. Ich bin so gespannt drauf. Und das ist so ein Setting, das ist auch einfach noch frisch genug, dass es mich richtig, richtig begeistert. Und noch kriege ich gar nicht genug davon. Also kam diese Geschichte zum richtigen Zeitpunkt und als Fan von Deep Sky musste ich mir die Bände dann kaufen und vor lauter Schwärmen habe ich jetzt noch gar nicht gesagt, wie die Bände heißen. Also Teil 1 heißt Almost Married und Teil 2 heißt 12 Weeks After Honeymoon. Und die Zeichnerin findet ihr auf Instagram unter Jen's Artworks mit Doppel-N und alles zusammen. Ich werde es auch nochmal in die Folgenbeschreibung packen. Ich glaube, einen Online-Store gibt es nicht, aber man kann sie dort anschreiben und dann kann man ja in Erfahrung bringen, wie man an die Bände kommt. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Es ist, ich wiederhole mich hier die ganze Zeit, gell? Aber es ist so schön und es ist so süß und es ist herzlich und ja, einfach richtig toll. Ich habe die Bände auch direkt am Abend noch lesen müssen. So, und dann wollte ich, bevor es jetzt noch weitergeht, ganz kurz Grüße loswerden an Mel's Manga World. Wir haben uns kurz getroffen auf der Convention und sie war so lieb und hat mir Manga mitgebracht und ich habe ihr auch was ausgeliehen und ja, ich bin gespannt, wie es ihr gefällt. Also Grüße raus an Mel, falls sie das hier hören sollte. Jetzt komme ich aber zu einem... Ja, ist es das Highlight? Man kann es, glaube ich, nicht Highlight nennen, weil es im Prinzip nichts mit der Convention zu tun hat. Aber darüber habe ich mich auf jeden Fall sehr, sehr gefreut. Denn eine Freundin hat mir Artbooks aus Frankreich mitgebracht. Und weil wir zusammen über die Convention gelaufen sind, hat sie mir natürlich die Artbooks auch dort überreicht. Einmal ist es ein Artbook? Ich glaube nicht. Es ist auf jeden Fall riesig. Es ist gefüllt mit Manga-Seiten und ein paar Farbillustrationen. Es gibt wahrscheinlich wahnsinnig viele Hintergrundinfos. Es ist... The Final Book, so steht's drauf, zu Please Save My Earth. Wie konnte mir nur dieses Buch fehlen? Ich habe keinen blassen Schimmer, was darin steht. Obwohl ich jetzt schon wirklich lang Japanisch lerne, bin ich einfach immer noch nicht so gut, um so ein komplettes Fanbuch voller Kanji flüssig lesen zu können. Schande über mein Haupt. Obwohl einige Wortfetzen, Worte und Sätzchen gehen dann doch und also ich bin dann immer sehr froh, wenn das so klappt. Das motiviert mich unheimlich, Duolingo sei Dank. Nichtsdestotrotz, darauf wollte ich gar nicht hinaus, dieses Final Book ist toll, es ist groß, es ist monumental und es ist meins. Ich habe mich so gefreut. Und dann hat sie mir das Yukomaki Artbook mitgebracht. Da wurde ja jetzt wahrscheinlich zum Ende ihrer Mangaka-Karriere so ein großes Sammelsurium ihrer Farbillustrationen veröffentlicht. Ich glaube, zu sämtlichen Reihen. So ganz. Also ich bin ja noch nicht so tief drin. Ich habe ja noch nicht alles von ihr gelesen. Aber es passt auf jeden Fall sehr gut, denn ich habe vor kurzem erst mit Sparkly Lion Boy angefangen und ich finde es toll. Ich finde es wirklich toll. Das ist auch so eine Reihe, die ich vor, ich glaube, vor einem Jahr oder so, als sie damals abgeschlossen wurde, bin ich mal drauf aufmerksam geworden und da war ich einfach nicht in der Stimmung für die Art Shoujo-Geschichten. Da war ich noch in meiner Drama-Only-Phase und zwar so 90er Shoujo-Manga-Drama-Only-Phase. Da passt natürlich kein Sparkly Lion Boy rein. Aber jetzt gerade ist es einfach schön. Und ich bin ja auch Fan von Aishitarutsu Baby. Ach, das ist so eine tolle Reihe. Die kommt für mich fast an Kodomo no Omocha ran. Also falls ihr das mögt, könnte ich mir vorstellen, dass ihr auch Aishitarutsu Baby toll findet. Dann hatte ich ja noch Devil of the Victory von ihr gelesen. Das fand ich auch richtig unterhaltsam und schön und spaßig und kurzweilig und irgendwie so schrill. Das war eine ganz schrille, laute Reihe. Und dann möchte ich jetzt auch demnächst Between Worlds oder Between Two Worlds heißt, ich bin mir gerade nicht sicher. Das möchte ich auf jeden Fall noch von ihr lesen. Da bin ich richtig gespannt drauf. Ja, also Yukomaki erschließt sich mir immer mehr und dieses Artbook ist so atemberaubend schön. Ich habe noch gar nicht alles gesehen. Ich blätter wirklich täglich Seite für Seite ganz achtsam darin rum und versinke in diesen schönen Farbzeichnungen. Nochmal tausend Dank in Richtung Freundin, dass du mir diese Artbooks besorgt hast. So, und jetzt sind wir auch schon am Ende dieser dieser Folge angekommen. Habe ich groß über Reihen geredet? Ich muss noch mal kurz in mich gehen. Es war auf jeden Fall My Magic Fridays, es war Strobe Edge und The Demon Prince, so heißt es, Entschuldigung. Dann hatte ich kurz Our Miracle angerissen und Almost Married und 12 Weeks After Honeymoon von Jen. Werde ich alles in die Folgenbeschreibung packen. Oh mein Gott, Lithis hatte ich kurz angerissen und Requiem of the Rose King, Ion und Yukumaki-Zeug. Und natürlich Please Help My Earth. So, jetzt wären wir aber wirklich beim Ende angekommen. Danke, dass ihr durchgehalten habt und dass ihr euch meine krächzige, kranke, nasale Stimme geben konntet die ganze Zeit. Ich bin ein bisschen angeschlagen, einfach nicht fit. Ist in 14 Tagen bestimmt anders. Vielleicht hören wir uns da ja wieder. Vielleicht. Macht euch auf jeden Fall bis dahin und auch so ganz prinzipiell die Zeit, die ihr braucht. Tschüss. Make me shut up and kiss me.